Der Wolfgang hat mich Mitte der Woche angerufen. Ah, Dankeschön. Nicht angerufen, schon angeschrieben. Angeschrieben und gefragt: Frank, wie heißt denn die Predigt? Welchen Text soll ich denn lesen? Und so, willst du, dass wir Lieder spielen? Und ich habe ihm zuerst nicht geantwortet, ein bisschen später dann schon. Und habe ihm dann gesagt: Bitte, ne, also wir machen im Text weiter. Titel der Predigt heißt: Der Herr versorgt, seht ihr gleich auch hier vorne. Und bitte die Stelle aus 2. Mose lesen. Und ich habe mit einer Amy geschrieben, dass sie doch bitte dieses Lied singen soll. Das wäre super. Und die Antwort von Wolfgang war: Machen wir wirklich in der Reihe weiter? Geht es hier wirklich mit dem Text? Ah ja, okay. Also, ja, es geht um den Text. Wir machen heute in Matthäus weiter, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Aber ich habe mir bewusst natürlich diese Sachen auch gewählt. Unter anderem das Lied gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, es ist mittlerweile fast 270 Jahre alt. Wenn wir es übersetzt hätten, würde da jetzt, oder hättet ihr gesehen, dass, wie es auch schon angekündigt wurde von der Naomi, komm du Quelle allen Segens, ist die Übersetzung von diesem Lied. Es wurde 1758 geschrieben von einem Engländer. Damit ihr den Engländer auch seht. Von einem Engländer, Robert Robinson. Er hatte nicht so einfaches Leben. Mit 5 Jahren ist sein Vater schon gestorben und zu dieser Zeit war es dann natürlich notwendig, dass die Kinder auch schnell Geld verdienen und ohne Vater natürlich umso mehr. Das heißt, er wurde recht früh nach London geschickt von seiner Mutter, um eine Ausbildung zu machen und eben Geld zu verdienen. Hat er aber nicht gemacht. Er hatte ein bisschen falschen Kontakt, hat sich mehr geprügelt und getrunken, als irgendwas anders zu machen, beziehungsweise Geld zu verdienen. Aber in einem Moment, 1755, kommt er in Kontakt mit einem Prediger. Der ist ziemlich bekannt, George Whitefield. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Hier drüben wird genickt. Er kommt in Kontakt mit diesem Prediger und sein Leben verändert sich komplett. Und 3 Jahre später schreibt er dieses Lied. Und dieses Lied wird heutzutage immer noch gesungen, besonders natürlich in englischsprachigen Ländern, bei uns dann eher weniger. Ich habe es auch hier drüben gehört, der Steven hat so laut noch nie mitgesungen bei uns in anderen Liedern. Aber es ist sehr, sehr bekannt. Und vielleicht eine der bekanntesten Stellen ist die letzte oder die 3. Strophe in diesem Lied. Ich habe es mal hier übersetzt. Er sagt: Ich bin anfällig abzuirren, Herr, das spüre ich. Anfällig den Gott, den ich liebe, zu verlassen. Hier ist mein Herz, nimm und versiegle es für deine himmlischen Vorhöfe. Es klingt jetzt nicht so ganz rhythmisch, ne, alles auf Deutsch, aber es ist die Aussage dahinter, die zählt. Im Englischen heißt es prone to wander. Also prone ist ein Wort, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich diesen Weg einschlage. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, etwas Unangenehmes oder Bedauerliches zu erleiden. Es ist weniger, es wird meistens negativ genutzt und nicht positiv. Und die Chancen eben sind sehr gering, etwas anderes zu tun. Eigentlich fast sogar unmöglich. Und warum mag ich das Lied? Weil ich mich da wiedererkenne. Weil ich weiß, dass was er erlebt hat vor 270 Jahren oder was er hier auch niedergeschrieben hat, das ist täglich eine Gefahr für mich, für uns. Die Versuchung abzuirren, die Versuchung von Gott wegzugehen. Sind wir uns dessen bewusst? Er war es. Er hat sogar ein Lied darüber verfasst. Ich glaube, manchmal, bei mir geht das manchmal nicht so ganz, ist das nicht der Moment, der dann zählt, wo ich sage, habe ich das jetzt geprüft und will ich dagegen gehen? Will ich meine Chancen nutzen, zu Gott zu gehen, nicht von ihm weg? Wir sollten uns dessen wirklich nochmal verinnerlichen, dass der Teufel alles dran setzt, zu jedem Zeitpunkt dich zu versuchen, von Gott wegzugehen. Ständig. Ich habe einen Theologen hier der hat zu dieser Stelle was geschrieben, der sagte, du stehst kurz davor, dein Leben zu zerstören, vor allem, wenn du es nicht weißt. Ja? Du stehst kurz davor, dein Leben zu zerstören, vor allem, wenn du es nicht weißt. Was meint er damit? Naja, wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir einen Feind haben, dass wir jemanden haben, der was da hat, oder beziehungsweise uns versucht, von Gott zu entfernen, also dass wir in die andere Richtung gehen, dann zerstört er unser Leben. Dann ist das eine große Gefahr. Und ich glaube, dass wir diese, einmal unser Naturell als Menschen der Sünde gegenüber und was der Teufel davor hat, uns sehr deutlich werden muss. Wenn er uns die Karotte vor der Nase hält und sagt, guck mal, da geht's lang. Guck nicht in die Richtung, die Gott, wo wir eigentlich hin wollen, sondern guck irgendwo dahin. Guck in die andere Richtung. Petrus schreibt uns, seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ist uns das so klar? Also die Stelle kennt ihr vielleicht, aber ein brüllender Löwe, das ist gefährlich. Das ist, glaube ich, das, was es hier auch aussagen muss. Es ist gefährlich, dass der Teufel umhergeht und dich abirren möchte, also von Gott entfernen möchte. Und das Gute ist, wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein in dieser Situation. Wir haben Jesus. Wir haben jemanden, der den brüllenden Löwen erlebt hat, der ihn aber zum Schweigen gebracht hat, der die Versuchung widerstanden ist, den der Teufel ausgebreitet hat. Und darum geht es heute. Ja, wir haben diesen Text in Matthäus 4 und ich werde gleich die Verse mal lesen. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen. Es kommt aber allerdings auch hier oben an der Leinwand. Und ich möchte, dass wir heute uns das angucken, was Jesus hier getan hat, beziehungsweise wie er das getan hat, um ja, zu schauen, wie gehen wir denn damit um und ist uns das auch bewusst. Ich lese gleich die Verse, ich möchte erst noch mit uns beten kurz. Himmlischer Vater, du siehst, wie viel Anfechtung wir erleben, wie viel Widerstand doch da ist, dir zu gehorchen und dein Wort anzunehmen. Danke, Herr, dass du aber uns vorgemacht hast, wie wir standhaft bleiben können, wie wir zu dir stehen können und wie du uns Jesus da als Vorbild gibst. Siehst, was heute jetzt früh alles schon passiert ist, bei jedem Einzelnen hier, bei mir, und du kannst Gnade schenken für diese Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben, dass wir in dein Wort schauen und verstehen und nachvollziehen können, was du uns sagen möchtest. Danke, Herr, dafür. Amen. Ich lese die Verse in Matthäus 4. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Bevor wir genau auf diese einzelnen Passagen eingehen, will ich mit euch noch ein paar Parallelen kurz festhalten, weil es, glaube ich, wichtig ist zu sehen, der Kontext einmal, in der diese Stelle passiert, aber auch, was es im Alten Testament schon für Vorankündigungen bzw. für Auswirkungen gehabt hat. Jesus betritt die Bühne. Er wird Mensch, er wird geboren von Maria, wächst auf und beginnt dann seinen Dienst. Ja, und wir merken hier, dass Gott, dass die Parallele zwischen Jesus und Adam schon vorhanden ist. Adam, der erste Mensch, und Jesus jetzt der wahre Mensch. Ja, wir haben eine Situation, wo auf ähnliche Weise, wie die Schlange damals Adam versucht hat, die erste Situation, die Jesus erfahren muss, ist, hat Gott wirklich das gesagt? Du bist doch der Sohn Gottes. Warum bist du nicht? Warum machst du dir nicht? Warum nimmst du dir nicht was zu essen? Ja, das im Vergleich zu dem, was Adam erlebt hat, hat Gott das wirklich gesagt? Er will eigentlich, hältst du dich da selbst zurück? Paulus vergleicht es selbst im Römerbrief Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Jesus ist der zweite Adam und Jesus erlebt ähnliche Versuchung, nur er widersteht. Das heißt, wir haben einmal den wahren Menschen mit dem Vergleich aus 1. Mose 3 im Garten Eden und wir haben aber auch den wahren Sohn, ja, im Vergleich mit Israel. In 2. Mose 4, 22 sagt Gott zu Mose, du sollst dem Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Ich müsste jetzt kurz mal nur diese Verse im Kopf halten. Also wir haben Gottes Aussage zu Israel, Sohn, erstgeborener Sohn. Diese Sohnschaft zu Israel wird auch an anderer Stelle deutlich. So sagt, das finden wir in Hosea 11, Vers 1, die Aussage, als Israel jung war, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also wir haben nochmal die Situation, Israel ist der Sohn, ich habe Israel aus Ägypten gerufen. Und das können wir erstmal so festhalten. Wenn ich jetzt natürlich sage, Jesus ist der wahre Sohn, wie kommt das? Interessanterweise ist diese Stelle aus Hosea auch die Stelle, die Matthäus selbst nutzt, zwei Kapitel vorher. Er sagt in Kapitel 2, Vers 15, und er, Josef, blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wir haben eine Stelle, die auf Israel zutrifft im Alten Testament, die Matthäus aber jetzt auch auf Jesus anwendet. Aus Ägypten gerufen und wir merken, dass der Sohn ein wichtiger Aspekt dieser Erfüllung ist. Ja? Aber es geht noch ein bisschen weiter. Ne? Wir merken, dass, also merken uns mal kurz, Jesus ist der wahre Sohn. Israel wird aus Ägypten gerettet und in die Wüste geführt. Wie lange war Israel in der Wüste? 40 Jahre. Jesus finden wir hier in der Wüste wieder, nachdem er wie lange da war? 40 Tage und Nächte. Genau, also nur die Ähnlichkeit. Die drei Versuchungen des Teufels konnte Jesus mit Aussagen aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose. Da kommen wir natürlich auch noch gleich dazu, aber der Kontext ist hier, Israel wird in die Wüste geführt, nachdem sie aus Ägypten rauskommen. Jesus geht in die Wüste und die Versuchungen, die Hindernisse, die Sachen nehmen zu. Ja, wir merken es an beiden Stellen, es ist voll mit Herausforderungen. Und es geht natürlich noch ein Stück weiter. Letzte Woche haben wir Jesu Taufe behandelt. Wolfgang hat darüber gepredigt. Paulus nutzt diese Situation, dass Israel durch das Meer geht, aus Flucht aus Ägypten und vergleicht sogar, dass dieser Gang durchs Rote Meer wie eine Taufe war für Israel. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Wir sehen, dass Gott diese Ähnlichkeit in Jesus nochmal wiederholt. Aus Ägypten, getauft, Wüste, Herausforderung. Israel, Flucht aus Ägypten, durch das Rote Meer, das die Taufe darstellt, in die Wüste und es kommen Herausforderungen auf sie zu. Alles das für mich ist mehr als Zufall. Also es gibt nichts, was es unterstreicht das Ganze so ein bisschen. Ja, es hat diese Bedeutung, die wir, glaube ich, auch erkennen dürfen. Und das ist das, was ich aus der Sache rausziehe, dass wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir getauft wurden, dann ist es nicht etwas, was einfacher wird, sondern schwieriger. In beiden Fällen merken wir, dass der Teufel auf einmal Interesse hat und uns versucht. Und das dürfen wir, glaube ich, auch für uns erstmal uns bewusst werden auch. Das, deswegen auch der Beginn mit dem brüllenden Löwen. Der Teufel geht umher. Die Zeit, in der du bekennst, Jesus ist Herr, die Zeit, in der du als wiedergeborener Christ lebst, ist schwer, ist gefährlich. Wir können hinfallen, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Wir können unser Leben zerstören, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Es geht schließlich hier um alles. Es geht um Gehorsam, es geht um das, was wir tagtäglich auch nach außen tragen, als Zeugen, als Diener, das dürfen wir wirklich immer wieder uns vor Augen führen. Aber wenn ich jetzt überlege, was will denn der Teufel eigentlich? Also, vielleicht sagen wir sündigt. Der Teufel möchte, dass du sündigst. Das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber ich glaube, dass wenn wir das uns angucken, jetzt auch gleich in Matthäus, dann merken wir, dass es eigentlich runtergebrochen werden kann auf einen gemeinsamen Nenner, auf eine Sache, die der Teufel unbedingt will und die wir auch in diesen Aussagen finden. Denn diese 11 Verse, die drehen sich um eine Sache eigentlich, und das ist Gott als liebender Vater und Jesus als Sohn, Vater und Sohn. Das ist alles. Es ist nämlich in diesen Angriffen des Teufels, die alle damit beginnen, die ersten beiden beginnen damit, wenn du Gottes Sohn bist. Der Teufel möchte, dass wir Gott nicht als Vater, sondern als Rivalen sehen. Er möchte, dass wir in ihm einen, jemanden sehen, der uns nichts Gutes möchte, der uns genau das Gegenteil eigentlich möchte. Er hält dich zurück von dem, was du wirklich brauchst. Und das ist ja wirklich das, was der Sündenfall auch unterstreicht. Hat Gott wirklich gesagt, er will eigentlich nicht, dass du das weißt, aber wenn du davon isst, dann geht es dir besser, dann wirst du sein wie Gott. Und er macht es genauso hier mit Jesus. Diese Verbindung sollten wir uns mal vor Augen führen. Und wenn ihr euch jetzt in eurem Leben fragt, wo werde ich denn versucht, vielleicht hat es auch was damit zu tun. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun. Deine Versuchung ist letztlich, dass du nicht auf Gott vertraust und ihn als Vater siehst, als liebenden Vater, sondern als Rivalen. Jede Sünde, die wir begehen, ist im Grunde Zweifeln und Misstrauen an Gott und Gottes Zusagen, Gottes Aussagen. Mein Vater weiß nicht, was ich brauche. Ich weiß es besser. Mein Vater hat keine Ahnung. Ich meine, vielleicht haben das von euch einige schon gehört, dass es auch Eltern gibt, die mit rebellierenden Kindern zu tun haben, habe ich auch schon mitbekommen. Nicht mit meinen, meiner ist super, aber in dem Alter geht das noch, ne? Ja. Aber das ist grundsätzlich der Fall. Das ist wirklich essentiell. Das ist dieser gemeinsame Nenner. Ja, wir merken, dass es an dieser Beziehung, da will der Teufel dran. Wenn er die kaputt machen kann, wenn du davon ausgehen kannst, dass Gott nicht mehr dein liebender Vater ist und nicht dein Bestes wird, dann hat er gewonnen. Und mit dem jetzt im Hintergrund, mit diesem kurzen Ausführungen zu den Parallelen, die Jesus mit Israel zieht und die Jesus jetzt durchmacht, gehen wir gleich in den Text rein. Wir dürfen aber, und das will ich euch nicht vorenthalten, dass wir in Jesus schon jemanden haben, der in allem versucht worden ist, aber doch ohne Sünde blieb. Warum sage ich das? Weil wenn wir gleich in diese Stellen gehen, dann klingen die manchmal so weit weg. So, als ob ich nicht wirklich damit zu tun habe. Das ist Jesus' Sache. Ich habe das noch nie erlebt so. Und ich will, dass ihr euch bewusst werdet, gerade mit diesem Vers, dass der in allem versucht worden ist, Jesus, der in allem versucht worden ist und in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Ähnlicher Weise wie wir. Also wir können nicht behaupten, ja, Jesus war Gott, Jesus hat das alles geschafft, es waren andere Versuchungen und er konnte dem standhalten. Nein, er ist das Vorbild hier. Deswegen gehen wir in diese drei Texte mit diesem Gedanken auch rein. Jesus hat es genauso gemacht. Alles, was du erlebst in der Versuchung, hat Jesus auch durchgemacht. Erste Versuchung. Die Anklage: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete, sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Bevor wir jetzt, nur ganz kurz, ich habe eine Frage an euch. Ich habe einen Geldbeutel hier und ich würde das abgeben. An denjenigen, der mir am meisten Geld gibt jetzt. Also, Geldbeutel mit allem, was ne, drin ist, ist tatsächlich auch meins, ne? Also das kann man so sagen. Wer gibt mir am meisten Geld hierfür? Es gehört an euch, ihr dürft es dann auch behalten. Was? 1 Cent? Naja, okay, noch ein paar mehr. Ich habe ein bisschen mehr gehofft. Also ich würde dem Uwe das nachher geben. Also ihr könnt euch sicher sein, dass es kommt gut an. Aber ihr kriegt dann das, was hier drin ist. Was würdet ihr denn bieten, wenn ich jetzt sage, hier ist ein voller Geldbeutel? Was gibt es denn dafür? Timon, willst du was? Ne? Bisschen auktionsmäßig? Was? Na doch, lass doch den Silas nicht für 1 Cent. Also guck mal, das ist eine gute Sache. Was willst du denn geben? Da kannst du, was hast du denn dabei? Hast du Geld dabei? Ja, wie viel denn? Wer hat denn noch Geld dabei? Also wir müssen ja, Wolfgang, du hast doch ein bisschen Geld dabei bestimmt. Bisschen. Und weil es... Ich gebe es dem Hofer, auf jeden Fall.
10 Euro. Du weißt nicht, wenn jemand mehr bieten möchte, gerne. Ne?
Also ist das noch nicht das dabei, wie du es bei dir
gesagt hast? Nee, ich habe noch alte, also das ist natürlich, klar. Ja. Ich weiß die Dinge nicht weg.
Hast du erst ausgeräumt, ja?
Das, Klaus, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Das muss
ja
schon.
Ja, also bin ich nicht so einverstanden.
Also ich würde ja meine Frau fragen, aber das ist irgendwie geschummelt dann. Also du willst 10 Euro geben, ja? Sehe ich das richtig? Und okay, sonst gibt.
Ich bin nicht einverstanden, aber über 2 Euro bin ich der Herr, von daher.
Das ist schön.
Warum mache ich das jetzt? Warum biete ich euch das an? Wenn wir gleich auf diese Stelle noch ein bisschen zu sprechen kommen, das ist die Versuchung, die der Teufel immer vor euch hat, sage ich mal. Ne? Ihr seht etwas, das könnte prall gefüllt sein. Hier könnten hunderttausende Euro sein. Ihr wisst es aber nicht. Ja? Ihr denkt hier, das ist gut. Ich könnte was gewinnen dran. Ich könnte, ne? Wolfgang könnte sagen, da ist bestimmt mehr als 2 Euro drin. Ich gebe 2 Euro aus und dann habe ich das. Ja? Und indem der Teufel das macht, zwingt er dich, etwas abzugeben. Jemand anders hat gesagt, also Gott in dem Fall hat gesagt, ne, du, ich weiß, was du brauchst, Wolfgang. Du musst den Geldbeutel nicht von Frank haben. Du brauchst es nicht hier. Du hast 2 Euro, du hast das, was du tatsächlich brauchst. Gib nicht das ab, was du hast, für das, was du nicht kennst und vielleicht auch gar nicht, also nee, auf keinen Fall brauchst. Wenn du es auswertest, also jedes Mal, wenn wir Versuchung erlegen sind, wir haben Geld ausgegeben für etwas, was unbekannt ist, was vielleicht attraktiv aussieht, aber nicht wertvoll ist, dann merken wir erst, dass halt nichts drin ist. Auch an der Versuchung. Ne? Das, was der Teufel dir vor... Oh, das ist noch ein Bild von Elena. Ups. Also, der Punkt ist, ist alles, was wir erkennen als wertvoll, ist es nicht. Ja? Haltet euch dann das, was Gott sagt. Und das merken wir auch an Jesus. Das ist nämlich die... Das ist grundlegend. Ich habe die erste Versuchung Befriedigung genannt. Auch ein bisschen, weil ich keinen... anderes Wort jetzt gefunden habe, was so gepasst hat. Jesus war 40 Tage in der Wüste und hat gefastet, er hatte Hunger. Und ich weiß nicht, ob irgendeiner von uns das schon mal so erlebt hat. Ich sage mal nein, ja, aber Hunger habe ich schon mal gehabt, nicht in dem Maße. Und deswegen kommt der Teufel genau auf das, also geht auf das zu, was wahrscheinlich das Erste ist. Du hast Hunger, warum isst du nicht? Warum leidest du denn hier? Du musst es doch nicht, du bist doch der Sohn Gottes. Und als Sohn Gottes kannst du diesen Stein befehlen, dass sie Brot werden und dass du was zu essen hast. Und diese Befriedigung, dieses Grundsatzbedürfnis nach Essen, das haben wir alle gleich. Ja, das ist, sag mal, ganz grundlegend. Wir könnten auch Durst nehmen. Wir alle sind durstig, wir wollen alle mal trinken. Jeder Mensch hat aber auch unterschiedliche Verlangen. Ja, Gemeinschaft, Nähe, Liebe, alles, was da reinkommen, alles da reinspielen könnte, vielleicht Anerkennung. Ja, vielleicht willst du auch gelobt werden immer wieder. Also du hast gewisse Dinge, die kommen auf dich zu und wir können jetzt sagen, ich nehme mir das alles. Ich bin jemand, ich habe das Verlangen, ich will es sofort haben. Ich will Kuchen essen, gib es mir jetzt. Ich will nicht warten. Das ist das, was wir auch immer wieder vorfinden. Dieses schnell, jetzt sofort, gib mir das, was ich brauche. Und auf diese Ebene will der Teufel auch uns erreichen. Was ist jetzt also die Antwort? Wenn Jesus sogar zitiert aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3, und er sagt, die Antwort lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wenn wir uns jetzt die Stelle mal angucken, wo das rausgezogen ist, ja, ich lese mal nur die letzten Verse, also hier ab und. Und er demütigte dich, Israel, und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass der von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Jesus antwortet mit der Stelle, dass Eure Vorväter haben Manna bekommen. Gott hat euch versorgt in der Situation, wo ihr in der Wüste wart, wo ihr nichts hattet, wo ihr hungrig wart. Gott hat euch versorgt. Für uns ist es, glaube ich, die Wahrheit, die uns hier festhält. Und da kommt ihr jetzt auch auf den Predigtitel, der Herr versorgt sein Volk. Der Herr versorgt auch uns. Und wir müssen in allen Bedürfnissen, alle Sachen, die wir befriedigen wollen, unser Verlangen, wirklich prüfen und schauen, ist es etwas, was ich mir jetzt nehmen kann? Ja? Also ist es das, was ich gehe zum Kühlschrank und hole mir was zu essen und dann habe ich mir dieses Bedürfnis gestillt? Ja. Habe ich an Gott gedacht, der mir das gegeben hat, der mich versorgt hat mit all dem, ja, Haus, Dach über dem Kopf, all diese Sachen. Wir dürfen dankbar sein, wir dürfen aber auch erkennen, Gott hat das geschenkt, nicht der Mensch. Und sicherlich nicht ich selbst, indem ich einkaufen war. Ja, also ich breche das einfach runter. Letztlich, die Tatsache, dass ich das kann, kommt von Gott. Und Jesus sagt auch, Gott, ne, wir, eigentlich ist das das Wichtigste. Und das andere Verlangen, diese Befriedigung der anderen Verlangen, die sind nicht so notwendig. Die sind nicht so notwendig, weil ich sie nicht für mich selbst besorgen muss, sondern ich weiß, Gott kann das, gibt mir das, was ich brauche. Es gibt natürlich, also ich muss mal dazu sagen, nicht alles auf Essen zu beziehen. Ne? Es kann auch Geld sein, es kann Liebe sein, es kann alles Mögliche sein, wo wir einfach das Gefühl haben, Gott hält was von mir zurück. Gott will nicht, dass ich das habe. Und das ist wichtig, dass es uns bewusst ist, das ist ein leerer Geldbeutel dann. Und der Teufel will dir das ja als voll verkaufen. Der will dir verkaufen, dass du dann glücklich wirst, dass du dann das hast. Wenn aber wir nur glücklich werden, wenn wir auch auf Jesus, auf Gott vertrauen. Lebst du im Licht? In diesem Licht, dass Gott deine Bedürfnisse kennt und dich versorgt? In allen Dingen? Zweite Versuchung. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird deinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa auf einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Die zweite Versuchung habe ich Sicherheit genannt. Es ist ein bisschen schwer zu verstehen, dass eine Versuchung, sich vom Tempel runterzustürzen, wirklich eine Versuchung ist. Wenn ich auf einem hohen Turm stehe, bin ich nicht dazu versucht, runterzuspringen, muss man ehrlich sagen. Gut, natürlich, jetzt geht es um Jesus und der Teufel ist natürlich auch da gewieft, indem er auch selbst aus der Bibel zitiert, wenn auch natürlich falsch. Er versucht, ihn dazu zu bringen, dass er sich vom Tempel runterstürzt. Was hat das mit Sicherheit zu tun? Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, was der Tempel repräsentiert hat. Der Tempel hat Gottes Nähe zu seinem Volk repräsentiert. Es war der Ort, wo Gott ist, ja, im Alten Testament. Und wenn wir wissen, dass Gott unter seinem Volk sein möchte, dass er aber auch Sicherheit für Israel gegeben hat und geben wollte, ja, das heißt, Israel war nicht schlau und stark und mächtig und all diese Dinge und konnte sich deswegen verteidigen und ein Reich aufbauen. Nein, es war nur Gott, der in der Mitte ist, der das alles ermöglicht hat. Wenn wir ein paar Geschichten von Schlachten lesen, dann ist es super unwahrscheinlich, dass die Israeliten gewinnen, abseits von Gott. Die Geschichte direkt nachdem, die der Wolfgang gelesen hat zum Beispiel, ist ja auch die, wo Mose den Stab hochhält und Israel gewinnt und Mose den Stab sinkt und Israel gewinnt nicht mehr. Es liegt an Gott. Die Sicherheit kommt von Gott. Das heißt, wenn der Teufel Jesus jetzt an die Tempel stellt und sagt, spring runter, denn Gott wird dafür sorgen, dass du dich nicht verletzt, dann ist es ein direkter Angriff, eine direkte Versuchung gegenüber Gott, dass er die Sicherheit darstellt, die wir haben, oder beziehungsweise die Jesus dann auch hat. Und wir haben natürlich wieder den Start mit, wenn du Gottes Sohn bist. Er stellt es wieder hier komplett in Frage, die Sohnschaft und die Sicherheit, die Gott gegeben hat. Ich hatte den Wolfgang ja gebeten, aus 2. Mose 17 zu lesen. Wenn wir uns nämlich angucken, wie Jesus antwortet, dann ist es dieser Text. Ja? Also ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, mit dem Zusatz, der kommt nicht in Matthäus vor, wie ihr ihn bei Massa versucht habt. Deswegen haben wir das gelesen. Und was war die Versuchung? Was war das, was sie bei Massa gemacht haben? Ich habe es unten drunter nochmal geschrieben. Und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Ist er da? Jesus springt vom Tempel, dem Ort Gottes. Und ist Gott da? Wirklich? Muss ich das testen? Oder gehe ich davon aus, ich weiß, dass Gott in meiner Mitte ist und mir die Sicherheit gibt? Hier mischen sich so ein bisschen auch beide Sachen. Also zumindest bei den Israeliten. Da ging es um Durst, es ging um so Befriedigung und es ging um die Angst. Wir kommen hier um, Mose. Das geht doch nicht. Ja, die Sicherheit ist da, spielt da mit rein. Aber Gottes Fürsorge ist unmissverständlich da. Gott sagt, ich bin da, ich bin in eurer Mitte. Er gibt sogar Versprechen, dass er heute hier in unserer Mitte ist. Sind wir da dessen bewusst? Aber sind wir auch dessen bewusst, dass in den Situationen, die uns jeden Tag ereilen, Gott ist immer da. Deine Sicherheit hast du nicht in Form von Versicherungen, die du abschließt oder in, ich muss extra ein bisschen Geld auf der Bank halten, weil könnte ja was passieren. Es gibt natürlich ein Maß, wo das in Ordnung ist, aber wir sind alle sehr sicherheitsvernarrt. Wir wollen Veränderung eigentlich nicht. Wir wollen sowas nicht haben, aber wir dürfen in diesen Situationen festhalten, Gott ist in der Mitte, Gott ist da bei dir. Du kannst nicht weiter fallen als in seiner Hand. Ich wechsle, so Gott will, in einer Woche meinen Job. Und da gibt es natürlich einige Gründe für, aber was mich die letzten Wochen immer sehr beschäftigt, ist dieses, man wechselt von etwas Sicherem, was man kennt hauptsächlich, in etwas Unsicheres, was man nicht kennt. Und ich frage mich schon, nur an dieser einen Situation, ist es unangenehm? Ist es nicht so, dass ich sage, hey, cool, neuer Job, es geht weiter? Das ist natürlich auch der Fall, ich bin jetzt nicht ganz unglücklich, aber ich bin auf jeden Fall versucht zu sagen, ich muss mir irgendwie an irgendwas festhalten und das ist nicht, dass Gott für mich da ist in jeder Situation, sondern das ist das, was ich mir bereitlegen kann. Arbeit, Geld, Urlaub, Auto, ich muss wissen, alles funktioniert, ich habe es in meiner Hand, aber das ist falsch. Wir müssen nicht das so nach außen hin tragen, sondern wir dürfen in jeder Situation sagen, Gott ist da. Und das gilt ja immer, komplett. Es gibt keine Situation, keine Sekunde in deinem Leben, wo Gott nicht da ist und dich kennt und für dich sorgt. Lebst du in dem Bewusstsein, dass Gott hier in unserer Mitte ist und für dich sorgt? Die dritte Versuchung. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Die letzte große und größte Versuchung vielleicht, Stolz. Etwas, das mich dazu bewegt, mich als groß und mächtig ansehen zu wollen, mich als den Mittelpunkt anzusehen zu wollen und das, was Gott vorgibt, ist was ganz anderes. Der Teufel bietet Jesus alles an. Interessanterweise hier auch sind wir weggekommen von der, wenn du Gottes Sohn bist, sondern jetzt einfach nur volle Kanne. Alles, was du haben kannst auf dieser Erde, will ich dir geben, wenn du mich anbetest, wenn du das Knie beugst. Und ich glaube, dass da, wo wir stolz sind, ist der Punkt, wo wir diese Sachen sehen und sagen, ich brauche das zum Leben. Ich habe das erreicht. Ich habe Karriere gemacht, ich habe Geld verdient, ich habe das verdient, ich brauche das. Ja, dass wir da nochmal im Garten Eden gelandet sind, indem wir immer sagen, ich brauche das so sehr, dass wenn ich von dieser Frucht nehme, dann wirst du leben, wirst du sein wie Gott. Aber eigentlich ist es das Gegenteil. Eigentlich ist es nur mein Stolz, der sagt, ich will mich nicht erniedrigen, ich will nicht etwas abgeben oder anderes haben als das, was ich mir wirklich verdiene. Wir sind alle davon betroffen. Also es ist wirklich nicht etwas, wo ich sagen kann, hier ist niemand, der nicht stolz ist. Wir können natürlich dagegen gehen. Wir sollten dagegen gehen, dagegen halten. Denn es ist wirklich Es bewegt uns ab von Gott weg. Wenn ich auf mich schaue, wenn ich auf mich achte, dann bewege ich mich von Gott weg, ganz automatisch. Ich habe hier nochmal ein Zitat von Russell Moore, also dem Theologen vom Anfang. Jesus, der geliebte Sohn, wusste, dass es die höchste Pflicht jedes einzelnen Menschen auf dem Planeten ist, Gott anzubeten. Und er wusste, dass jeder, der sich vor dem Herrn erniedrigt, erhöht werden wird. Und so entschied er sich dafür, ein Leben im leidenden Gehorsam gegenüber dem Vater zu führen, anstatt sich sündhaft dem Satan zu unterwerfen, und am Ende wurde ihm alle Autorität im Himmel und auf der Erde gegeben. Stolz ist so hinterlistig, dass ich auch nicht mal meine eigenen Fehler dazugeben möchte. Der Teufel spielt es auch wirklich immer aus. Du bist es, du kannst es, du bist derjenige, der es macht. Und die Antwort ist aber, die wir an Jesus auch sehen, die Erniedrigung, ich mache mich selbst, ich will demütig leben, ich möchte andere dienen. Und die Folge davon ist eben, dass Jesus alle Autorität im Himmel und auf der Erde bekommen hat. Jetzt ist das natürlich hier oben und wir sind hier unten und wir sagen, wie sieht das denn bei uns aus? Ich glaube, dass in dem Moment, wo du dem Stolz den Kampf ansagst und demütig versuchst zu leben, in der ähnlichen Art und Weise dich erniedrigst, ja, nicht auf Sachen bestehst, nicht auf die wichtigen Dinge, die der Teufel dir vorgaukeln will, eingehst, dann kannst du sagen, dass du am Ende alles gewonnen hast. Die Ewigkeit mit Jesus. Ich finde eigentlich Johannes, also in diesem Kontext, Johannes Aussage, Johannes der Täufer, sagt in Kapitel 3, er muss wachsen, Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Mein Ich, mein Stolz, meine Persönlichkeit, meine menschliche Persönlichkeit, die darf nicht in den Vordergrund kommen. Weißt du, wie am Anfang es steht, ich bin geneigt dazu abzuirren. I'm prone to wander. Ich bin so sehr geneigt, dass es eigentlich nur eine ganz klitzekleine Chance gibt, dass ich das nicht mache. Abseits von der Gnade Gottes. Also er muss wachsen. Wir dürfen wissen, dass er unsere Bedürfnisse kennt und befriedigt, dass er unsere Sicherheit ist, dass wir niemals weiter fallen können als in seine Hand. Aber wissen wir auch, dass der Vater alleine auf dem Thron sitzt, der Einzige, der es verdient hat, dort zu sein, und dass er seine Kinder versorgt? Ich habe hier heute ja gesagt, der Herr versorgt. Das sollte auch ein Anspiel sein auf die vor 2 Wochen, als ich gesagt habe, der Herr rettet. Denn diese 2 Sachen kommen zusammen. Es ist nicht auseinanderzunehmen. Der Herr hat dich gerettet, wie Robert Robinson. Der Herr hat dich auch versorgt. Wir können nicht anhand dieses Textes ein Handbuch schreiben, wo wir jede Versuchung in jeder Form auflisten und ihr nachgucken könnt, wie muss ich jetzt das machen. Aber ihr könnt wissen, Jesus hat es geschafft, und wir können an diesen 3 Beispielen, Befriedigung, Sicherheit und Stolz, wissen, dass alles eigentlich auf diese Ebene runtergebrochen werden kann. Jede Versuchung, das ist noch nicht mal eine Übertreibung, jede Versuchung ist in einer dieser Kategorien einzuordnen. Wir dürfen im Gehorsam vertrauen, dass er uns versorgt. Ich will abschließen auch mal mit Robert Robinson, denn er hatte nach dieser Herzensveränderung 1755 auch keine Ausbildung mehr gemacht. Er hat diese Sicherheit nicht gebraucht in dem Sinne. Er hat aber dann im Anschluss 30 Jahre lang als Pastor einer Baptistengemeinde in England gedient. 30 Jahre lang. Obwohl sein ganzes Leben zu Anfang ganz anders aussah. Wirklich komplett. Der Herr rettet und der Herr versorgt, dass jemand ihm so ein Leben hingeben kann. Und das, glaube ich, dürfen wir auch. Eine Sache, die ich nicht abgesprochen hatte, war also auch nicht notwendig eigentlich, ist, dass die Leute von der Band hier alle 4 Verse spielen. Weil eigentlich, häufigerweise kommen eigentlich nur 3 Verse vor. Es wurde irgendwann Anfang nur 3 Verse übernommen von diesem Lied. Aber es gibt ein 4. und das haben wir sogar gesungen, von daher ist es umso besser. Ich finde diesen Abschluss, den er uns gibt, den er da geschrieben hat, super. Weil er geht ja darauf ein, ich bin gerettet. Ja, gleich am Anfang, komm du Quelle allen Segens, ich habe alles, was ich brauche in dir. Er geht darauf ein, dass ich eigentlich jemand bin, der wandert, der weg von dir möchte. Gott, nimm mein Herz, versiegle es für dich, mach mich bereit für dich. Und dann der Abschluss, der Herr versorgt O, an jedem Tag, wo wir komplett von der Sünde befreit werden, werde ich dein schönes Gesicht sehen. Dann in reingewaschene Kleidung gekleidet, werde ich über deine souveräne Gnade singen. Komm, mein Herr, warte nicht länger. Nimm jetzt meine erlöste Seele zu dir. Schick jetzt deine Engel, um mich ins Reich deiner Ewigkeit zu tragen. Amen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du ein guter Vater bist, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen, dass wir nicht versucht werden, abseits wie du versucht worden bist, und dass wir in allem wissen dürfen, dass du ohne Schuld, ohne Sünde gelebt hast, dass wir erkennen dürfen, dass das uns auch befähigt, Herr, hier standzuhalten, dass wir nicht darauf eingehen, was der Teufel als brüllender Löwe von sich gibt, sondern dass wir dich eher preisen dürfen als Vater, der alles, der das Beste will für seine Kinder, Herr. Hilf, dass wir dienen, dass wir demütig leben und dass wir Zeugen sind für dich in unserem Leben hier auf der Erde, dass wir wie Robert Robinson alles geben dürfen, Herr, damit du verherrlicht wirst. Danke, Herr, dafür. Amen.